Heute bei uns im Studio der Ökonom und ehemalige Geschäftsführer von der Basler Bankenvereinigung. Herzlich willkommen im Baselcast, Patrick Huber.
Hallo, merci vielmals für die Einladung.
Patrick, wo wir dich eingeladen haben, bist du noch Geschäftsführer gewesen? Ja, ist jetzt ein Monat her oder vor einem Monat hast du auf LinkedIn verkündet, dass du dort wirst gehen oder dass du nicht mehr weiterführen, das Amt. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Also um ganz genau zu sein, mache ich es noch. Das ist natürlich immer so, wenn man eine Position abgibt, dann darf man, wenn man das im gleichen Betrieb macht, schon neue Aufgaben übernehmen. Aber die alte wird man nämlich nicht so schnell los. Also man kann sich im Moment auch noch bewerben um die Nachfolge.
Ah, die ist noch nicht geregelt.
Die ist noch nicht geregelt, genau. Ja. Nein, von dem her mache ich das noch. Aber du hast recht, also ich freue mich auch sehr. Ich bin auf 1. September in der Handelskammer befördert worden. Ich bin jetzt Leiter Kampagne und Strategiesupport. Ich war schon vorher bei der Handelskammer gewesen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und eben nebenan die Geschäftsführung von der Basler Bankenvereinigung gehabt. Und das ist jetzt eine Konsolidierung, sage ich, von den Dossiers, die mich sehr freut.
Eben, du hast Ökonomie studiert und du redest wie ein Ökonom.
Das ist positiv, oder?
Das ist positiv, nein, einfach sehr analytisch und auf den Punkt gebracht. Aber tu mir doch mal sagen, ich meine, kannst du mir irgendwie die grundlegenden Prinzipien von den Wirtschaftswissenschaften erklären, von jemandem, der jetzt keinen wirtschaftlichen Hintergrund hat?
Ja, das lernt man zum Glück im Wirtschaftsstudium sehr früh. Also die Ökonomie beschäftigt sich mit der Verteilung von knappen Gütern. Das ist eigentlich Definition und mit dem hat man alles abdeckt. Natürlich geht es oft um Ressourcen, also beispielsweise um Geld, Zeit, Energie, Bodenschätze, whatever, aber man sieht das auch in der Umweltpolitik. Auch dort muss man sich beispielsweise auf eine Emittierung von einer Höchstgrenze von CO2 einigen und man muss die Kontingente zuteilen. Von dem her, Ökonomie prägt das tägliche Leben von A bis Z. Die meisten Leute sind sich nicht bewusst. Das ist auch völlig okay so. Aber ich glaube, wenn man es studiert hat, dann denkt man halt oft auch in diesen Modellen und Theorien.
Und mit welchen wirtschaftlichen Trends und Entwicklungen tust du dich im Moment gerade befassen? Was wird uns als nächstes grundlegend beeinflussen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass man halt jetzt im Rahmen auch von der Digitalisierung und vom technologischen Fortschritt werden wir uns schon verändern, aber ich finde es dann immer spannend, wenn man so sagt, ja, das ist jetzt disruptiv oder das verändert die ganze Welt. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, so mega viel verändert sich jetzt eigentlich in unserem Alltag nicht. Also,
in den letzten Wochen und Monaten ist natürlich das Thema KI ein Riesenthema gewesen. Und das sage ich ja schon alle, dass das eigentlich so nach der Einführung vom Computer und vom Internet und vom Mobile Phone ist jetzt die KI schon etwas, wo uns wird nachhaltig verändern wahrscheinlich.
Das ist mega gut möglich. Also weißt, ich glaube, man macht schon so Fortschritte, aber wenn du zum Beispiel erinnerst an die Einführung vom E-Mail, hat man auch gesagt, es gibt dann das papierlose Büro und natürlich nutzen wir E-Mail und es hat uns weit gebracht, aber wir sind, also so wie ich das wahrnehme, nicht in einem papierlosen Büro. Und da glaube ich jetzt einfach, wenn man die Zeitspanne ein bisschen grösser macht, ist irgendwie die Erfindung vom Licht oder vom Strom und von der Dampfmaschine ist da viel disruptiver gewesen, um diesen Begriff zu benutzen, als wenn jetzt KI dazukommt, was wahrscheinlich in gewissen Anwendungen schon gibt. In gewissen wird es dazukommen, das wird relativ schnell sein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich von heute auf morgen die ganze Welt auf den Kopf stellt. Und diesen Eindruck hat man nämlich, glaube ich, wenn man gewisse Artikel liest. Und dann das glaube ich nicht, sondern das wird ein stetiger Wandel sein, so wie das immer gewesen wird.
Aber bist du mehr der analysiert und Empfehlungen abgibt? Oder was machst denn du jetzt bei der HKBB?
Also bei der Handelskammer, da bin ich nicht der die ganzen Details aufschafft. Also wir sind bei der Handelskammer so organisiert, dass wir Bereiche haben im Team Standort und Politik. Die haben Themenbereich, beispielsweise Finanzen und Steuern. Und dort werden die Details aufgearbeitet. Ich bin als Kampagnenleiter dann engagiert, wenn zum Beispiel das Basler Steuerpaket zur Abstimmung kommt und jemand muss schauen, dass man dann die Abstimmung auch gewinnt und die Massnahmen geplant werden oder die Vermögenssteuerreform in Basel-Land oder jetzt gerade kürzlich die OECD-Steuerreform. Das ist eigentlich eher ein Koordinieren von ganz vielem. Und natürlich muss man das auch gut planen, aber es hat etwas ganz Schönes. Vielleicht, ich weiss nicht, ob du das kannst vorstellen, aber es gibt praktisch keine Projektverzögerungen. Natürlich in sich können sich alle Massnahmen bei jeder Abstimmung immer verschieben, aber es ist ein Abstimmungssonntag, der ist gesetzt. Wenn du das vergleichst, das kann nie ein Auftraggeber kommen und sagen, nein, wir machen doch alles ein halbes Jahr später. Das gibt's nicht. Das heisst, es ist völlig gesetzt, wenn es aufhört, und das gibt einem irgendwie auch etwas Schönes, dass man weiss, jetzt ist es ein Sprint, jetzt muss man gut sein, Aber dann nachher ist es auch definitiv fertig. Und jetzt haben wir natürlich auch gerade ein paar Mal richtig hoch gewonnen, was natürlich auch etwas Tolles ist.
Aber das tut ja meine Aussage wieder unterstützen. Du bist ein Ökonom und redest wie ein. Du hast das gern, oder? Eben bei dir muss es geplant sein, bei dir muss es auf den Punkt sein.
Ja, da würde ich jetzt zustimmen. Ja, ich kann gern, wenn Sachen geplant sind, ich kann gern Ordnung. Ich gehe auch gern zum Büro aus und habe meine Sachen erledigt und weiss, jetzt flattert sicher nicht noch etwas rein, was ich wieder vergessen habe, oder ich werde aus dem Wochenende geholt, weil ich eine Pendenz vergessen habe. Das kommt sehr selten vor, das habe ich nicht gern. Und das gibt im Umkehrschluss automatisch, dass man plant ist. Ich auch gern meine Sachen rechtzeitig erledigt und ich werde nicht gern überrascht. Vielleicht muss man es so sagen. Ich werde nicht gern überrascht von etwas, was jetzt doch auch noch kommt, sondern ich habe es lieber, wenn das entsprechend vorbereitet ist und gut durchflutscht.
Du bist in der Region aufgewachsen, oder? In Riechen? Also eigentlich ein waschechter Basler.
Es gibt ja noch viele aus der Stadt Basel, die dann sagen, hey, Riechen ist im Fall nicht ganz. Nein, aber es stimmt, ich bin seit Geburt in Riechen wohnhaft, habe schon ein paar Quartier gewohnt, aber nie nebeneinander. Ich habe mal in den USA studiert, aber dann bin ich noch zu Riechen angemeldet gewesen. Bürger immer Basler gewesen und habe mich jetzt auch vor letztes Jahr, glaube ich, einbürgert in Riechen. Mhm. Und jetzt bin ich auch Basler und Riechener. Ja, also Basel-Städter, da hat es mich nie etwas aus dem Kanton gezogen. Ist doch auch schön da, oder?
Die Redaktion, da tut mich ja immer ein bisschen vorbereiten auf meine Gäste. Und bei dir ist lustig, wie es steht da, seit Kind spielt er Fußball. Und dann steht, hat grosses fußballerisches Verständnis, spielt einfach, kennt das Spiel. Wo hat unsere Redaktion das gefunden? Ist das ein Kollege, der dich beschrieben hat? Oder hast du das selber irgendwo von dir selber gesagt?
Das glaube ich nicht, dass ich das selber gesagt habe.
Von dir selber so.
Aber ich kann mir vorstellen, wer auf der Redaktion da mitgeholfen hat.
Aber dann gibt es Leute, die fußballerisch kennen anscheinend.
Das ist definitiv so.
Ja. Aber ich sage, du bist ein guter Fußballer.
Durchschnittliche. Also ich habe grosse Freude. Du weißt, irgendwann trennt sich im Fußball zwischen denen, die gut spielen und denen, die gerne spielen. Mhm. Ich gehöre definitiv zu denen, die gerne spielen.
Aber hast du mal Ambitionen gehabt früher? Weißt, es gibt ja die, die hätten können, aber dann...
Ja, also ich glaube, das ist dann auch viel. Wie sind ja alle ganz knapp nicht Fußballprofi geworden. Und das ist natürlich, das knapp ist dann halt amix grösser und amix kleiner. Ich habe als Jugendlicher sicher ein bisschen besser gespielt, aber dass es da nie nebeneinander lenkt, das ist klar gewesen. Und ich bin dann dort durch die regionalen Dritt- und Viertliga-Mannschaften. Und das hat mir auch immer Freude gemacht. Und jetzt spiele ich bei den Senioren und ich mache das immer noch sehr gern. Aber dass es da, die Spitzen ist natürlich auch unglaublich dünn. Also weißt, auch jemand, der jetzt irgendwie Erstliga spielt, ist noch sehr weit weg irgendwie von einem Einsatz beim FC Basel. Also da bist mit einem Drittliga, als Drittligaspieler, da bist du kilometerweit entfernt von dem her. Nein, das ist jetzt wirklich nie auch nur in der Nähe gewesen.
Aber du bist Manchester United-Fan.
Ja, seit das auch als Kind, und zwar, das ist noch ein sehr einprägsames Erlebnis. Alle Fußballfans mögen sich an Champions League-Finale 1999 erinnern, Manchester United gegen Bayern München. Ich bin dort 7 gewesen, gerade 8 geworden. Und das ist das erste Champions League-Finale gewesen, wo ich durfte fertig schauen durfte. Also nicht irgendwie in der Halbzeit ins Bett haben müssen oder so. Und Bayern, das ist einfach bei uns im Freundeskreis und Familie, hat man nicht so gern gehabt. Und dann haben die Bayern so super gespielt und United hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und dann ist Bayern 1-0 in 4 gewesen und in der Nachspielzeit hat United noch 2 Goal gemacht und die Champions League gewonnen. Ja, und das ist für mich als kleine Bub so ein super Erlebnis gewesen. Und seither bin ich da felsenfest überzeugt von diesem Team, auch wenn sie es jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr so gut gemacht haben.
Dann muss ich dich natürlich schon auch fragen, was sagst du denn zu der aktuellen Situation vom FC Basel?
Ja, das ist eigentlich auch nicht so erfreulich, weil ich habe natürlich wie so viele in Basel in einer langen Zeitspanne gelebt, wo man einfach Meister geworden ist und ab und zu mal noch Cupsieger. Und dann hat man gedacht, was meinst du, mit wem sind sie nächstes Mal in der Gruppe, in der Champions League? Und das hat halt schon geändert. Das ist mir, glaube ich, jetzt so langsam noch... Nur weil jetzt IB 2-3 Mal Meister wird, glaube ich, hat das noch nicht so geändert. Da ist man immerhin noch Zweiter geworden oder vorne dabei gewesen. Aber jetzt, letztes Jahr und jetzt auch der Anfang von dieser Saison, ist es so, dass man vielleicht auch einfach kein Spitzenteam mehr ist in der Schweiz. Und eigentlich macht mich das noch recht betroffen, noch viel mehr als jetzt irgendeine einzelne Niederlage, dass der FCB jetzt einfach nicht mehr Liga-Krösus ist. Oder vielleicht die Geschichte, dass man den Captain vom FC Luzern hat wollen kaufen und Luzern ansteht und sagt, wir verkaufen keine Spieler an direkte Konkurrenten. Und dann bin ich mir wieder bewusst worden, oh Mist, hey, der FCB ist ein Konkurrent von Luzern. Also das war jetzt vor 5-6 Jahren unvorstellbar gewesen, dass sich ein Team wie Luzern Konkurrent nennt vom FC Basel.
Aber man hat doch das Gefühl, das Geld ist halt doch irgendwie immer auch jetzt in jeder Schlagzeile ein Thema. Du als Ökonom. Weißt, das würde mich noch wundern, wenn man jetzt würde sagen, okay, also für den Spielertransfermarkt und alles, dort musst du Leute haben, die die Szene kennen und. Aber wenn es jetzt einfach darum geht, wirtschaftlich gut zu arbeiten, könntest du dir jetzt vorstellen, wenn man jetzt die in die Geschäftsleitung vom FCB beordern und sagen, so, du bist jetzt unser ökonomischer Berater, bring den Verein wirtschaftlich auf Kurs. Könntest du dir das vorstellen oder sagst du, nein, das ist nochmal eine andere Welt?
Ich glaube, es ist eine andere Welt, weil ich einfach vom Fußballbusiness, wie es abläuft in einem Profiteam oder in einem, das ist eigentlich ein KMU, ein grosses, abläuft, ich glaube, das wüsste ich einfach nicht. Das wüsste ich zu wenig, aber das Spannende finde ich ja auch, wenn du irgendwie in die Bundesliga schaust, wie Union Berlin oder der SC Freiburg spielen, es ist eben schon nicht nur das Geld. Also es gibt durchaus auch Fähigkeiten, wie man halt so einen Fußballclub managt, dass man auch keinen Erfolg hat. Wahrscheinlich ganz, ganz vorne in jeder Liga, da braucht es einfach das Geld. Und damit man wahrscheinlich nicht von Anfang an unten mitschautet, braucht es auch ein bisschen Geld. Aber ob man jetzt beispielsweise eben in der Bundesliga 15. oder 15. wird, ich glaube, da kommt es nicht aufs Geld drauf an. Da ist schon Handwerk, wie man so etwas macht, schon noch entscheidend. Und der FCB hat es früher sicher sehr, sehr gut gemacht. Muss man aber auch sagen, die Bedingungen sind ein bisschen einfacher gewesen.
Was also klar war, dass du nicht wirst Fußballprofi werden, hast du ja noch etwas Anständiges müssen lernen, dann hast du Wirtschaft studiert und vorher hast du noch ein Praktikum gemacht.
Genau, also ich bin durchs Gymnasium und das hat mich interessiert, dass ich an Wirtschaft und Recht als Schwerpunkt hatte. Aber schon dann habe ich gedacht, ja, ist es jetzt das extra mit dem Studieren und so? Und auch so in Gesprächen mit Familie, aber auch Kolleginnen und Kollegen, habe ich gemerkt, zuerst mal arbeiten und herausfinden, vielleicht ist das ja gerade besser und sparen wir uns das mit dem Studieren. Wäre das vielleicht noch etwas? Und dann habe ich das Praktikum gemacht bei einer Bank. Es hat mir sehr gefallen, aber es hat dann nach dem Arbeiten oder während dem Arbeiten merkt man dann, es würde einem vielleicht doch noch interessieren, ein bisschen mehr zu wissen. Und wenn man vorher nur in der Schule war, wäre man gerne arbeiten. So ist es dann auch bei mir gewesen und darum habe ich mich dann entschieden, dass ich studieren gehe.
Aber es ist doch 18 Monate gegangen.
Genau, ja.
Das langes Praktikum.
Ja, das ist das Bankeinstiegspraktikum, was es gibt. Das ist eigentlich wirklich sehr lässig. Da, also ich habe das bei der UBS gemacht und da bin ich in eineinhalb Jahren in 3 Einsätzen gewesen, in 3 verschiedenen Teams 6 Monate geschafft, das Banking erlernt. Also da kriegt man sehr viel mit und das denke ich auch heute noch oft zurück und ich glaube, es bringt mir bis heute etwas.
Und nachher hast du studiert und eben 2018 mit dem Master abgeschlossen. Dann hast du auch noch einen Auslandaufenthalt gemacht in den USA. Du bist nicht einfach Sprachlehrer, du hast das geschäftlich verbinden können.
Also es war wirklich nur Studieren gewesen. Sprachlehrer kommt natürlich ein bisschen dazu. Also im Wirtschaftsstudium in Basel ist schon einiges auf Englisch. Aber ich habe dann schon gemerkt, es würde mich jetzt noch interessieren, wie das an einer anderen Uni so läuft. Und es ist wahrscheinlich so einfach wie sonst nie, wenn man das es eher jüngere macht, noch während dem Studium. Und dann habe ich mich da beworben in den USA für ein Semester dort zu studieren. Und die haben mich dann genommen. Und dann bin ich da 2015 am Schluss vom Bachelor da 4 Monate in San Francisco gewesen, was eigentlich auch noch cool war.
Wie hast du USA erlebt?
Also, dort ist natürlich, San Francisco ist jetzt oft in den Medien mit sehr viel Armut. Und ich habe das dort schon gefunden. Das ist extrem speziell gewesen, irgendwie so an dieser Uni in Berkeley zu studieren, mit ganz vielen Leuten, die ihre Vorstellungen haben, was sie im Leben werden unternehmen, die auch Eltern haben, die ja in Geschäftsleitungspositionen von grossen Firmen auf der Welt sind. Und dann läufst du eigentlich so zu diesem Campus aus und es hat so viele obdachlose Leute, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und der Kontrast in dieser Nähe zu haben, das hat mich oft zum Nachdenken gebracht. Und jetzt liest man in den Medien, dass es eigentlich noch viel schlimmer geworden ist in dieser Region. Und da muss ich schon sagen, machen wir in der Schweiz das schon ein bisschen besser mit dem sozialen Ausgleich. Dass es nicht einfach nur, hey, Elite-Uni, super Job oder du landest auf der Strasse gibt, sondern zum Glück auch noch ganz viel dazwischen.
Wo du retour gekommen bist, hast du dort schon bei der Handelskammer angefangen?
Nein, da habe ich dann zuerst noch beim Versicherungsbrokerverband geschafft. Das habe ich während der Master gemacht und dann mit dem Studienabschluss 2018 habe ich dann auch den Job gewechselt und bei der Handelskammer angefangen. Genau.
Was hast du dort als erstes gemacht?
Da bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Finanz- und Steuerteam gewesen. Und dann eben dort schon parallel dazu habe ich Geschäftsführung übernehmen von der Basler Bankenvereinigung.
Warum braucht man eine Basler Bankenvereinigung? Ich habe das Gefühl, die Banken sind doch schon so grosse und mächtige Apparate. Und was haben die denn gemeinsam? Also was wird so besprochen dort? Was wird denn bestimmt? Sind alle Basler Banken, die hier angezeigt sind, in dieser Vereinigung?
Genau. Alle 25 Banken, die in Basel eine Geschäftsstelle haben und hier sind in unserer Vereinigung. Wir sind ein Verein und die Firmen sind Mitglieder. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich so drei grosse Aufgaben. Sicher die grösste ist Nachwuchs. Wie jede Branche aussucht, auch die Bankbranche, händeringend gute Nachwuchskräfte. Das heisst, wir machen Kampagnen, wir stellen die Lehre, die Praktika vor von Banken. Wir nehmen an Messen teil für alle Banken zusammen. Also wirklich Nachwuchskräfte finden. Wir machen Workshops an der Uni. Also wenn Nachwuchskräfte finden, ist wirklich ein sehr grosser Punkt. Dann das Zweite ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Besonders interessiert sind die Medien, also so wie ich es nie erlebt habe, während der Covid-Krise gewesen. Da haben sie eigentlich Alltag wissen, wie viel Kredit haben jetzt die Basler Banken den Unternehmen gezahlt oder ausstehend. Das sind dann so Sachen, Daten, die wir natürlich dann sammeln, vor allen Banken zusammen und eigentlich können gegenüber der Öffentlichkeit als Bankensektor Stellung nehmen. Und die dritte Säule ist die Vernetzung von den Mitarbeitenden, wo wir Anlässe machen, Infoanlässe, wo das Networking unter den Bankerinnen und Bankern in Basel gefördert wird. Und ich glaube, es ist zwar eine kleine Vereinigung, aber die hat durchaus ihre Assets, dass man sich eben noch kennt, dass man auch zusammen sich im Nachwuchs engagiert und da nicht jeder gegen jeden ist, sondern dass man sich da wirklich gemeinsam fokussierter und dann natürlich auch schlagkräftiger für so etwas einsetzen.
Ist das für dich auch eine gute Plattform gewesen? Also wäre das auch etwas, ich meine, jetzt kennst du ja wahrscheinlich jeder von jeder Bank irgendetwas Wichtiges. Dementsprechend könntest du dir auch mal vorstellen, noch weitergehen zu einer anderen Bank?
Also ich habe immer gesagt, ich könnte mir eigentlich schon vorstellen, wieder mal bei einer Bank zu arbeiten. Vielleicht irgendwann jetzt gerade im Moment so das Rissen richtig, habe ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Es ist also der Frontbereich, wo ich jetzt eher sage, das wäre jetzt glaube ich nicht so meins. Aber natürlich die Position, da hast du mit sehr vielen Bankerinnen und Bankern zu tun und oft ist natürlich dann der CEO oder der Regionaldirektor oder der Geschäftsstellenleiter, der damit zu tun hast, von dem her. Es ist eine tolle Position, um sehr viele spannende Leute kennenzulernen und auch mit diesen Leuten zu arbeiten, weil die sind ja bei uns im Vorstand. Und da habe ich dann am Anfang schon gestaunt. Die kommen an die Sitzungen, die sind vorbereitet, die haben ihre Anliegen, die kann man auch mal für einen Workshop haben. Und die arbeiten richtig dort mit. Und das ist natürlich, gerade wenn man als Junge in so einer Position kommt, ist das sehr eindrücklich, wenn ein 50-jähriger CEO jetzt an einem Workshop so richtig mitdenkt und mitschafft. Also da habe ich sehr viel profitiert.
Aber ist denn das Kräfteverhältnis? Also hat jedes Mitglied einfach eine Stimme? Weil wenn jemand einen Weltkonzern vertritt und jemand eine Privatbank ist, ist auch nicht das Gleiche.
Das ist so, aber bei uns ist jede Bank ist Mitglied und hat eine Stimme. Was natürlich der Fall ist, ist, es gibt gewisse Banken, die sind natürlich viel grösser als andere. Die nehmen dann automatisch auch viel mehr Aufgaben wahr, nehmen vielleicht im Vorstand Einsitz, noch in den Kommissionen und können so mehr beeinflussen. Aber jetzt rein stimmenmässig, also wenn jetzt hier mehrere gleichzeitig in ein Amt gewählt werden, dann hat jedes Mitglied eine Stimme wie in jedem anderen Verein. Das ist eigentlich auch noch schön.
Und jetzt ist doch die Bankenwelt recht erschüttert worden in den letzten Wochen und Monaten. Hast du das eher vorausgesehen als jemand, der nicht so tief drin ist? Also hat es dich überrascht, wie das Ganze zustande gekommen ist?
Also ich glaube, man hat es so ein bisschen gesehen kommen, wo der letzte Oktober so die neue Strategie präsentiert worden ist von der Credit Suisse und die an der Börse nicht gezogen hat. Und dann habe ich auch schon gehört, Leute sagen, dass sie denken, dass es nicht ewig wird, so weitergehen. Aber der Moment, was dann passiert ist, ist jetzt für mich gleich überraschend gewesen. Und ich glaube, viele andere sind dann auch überrascht gewesen, wie es passiert ist und wie schnell es dann die Übernahme passiert ist. Das war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass man es so rasch macht. Aber das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
Ein weiterer spannender Punkt bei dir ist sicher dein KFOR-Einsatz. Du bist im Militär, hast du weitergemacht? Bis wohin?
Also ich habe als Fachoffizier bis zum Hauptmann gemacht und jetzt bin genau.
Und dann, wie bist du darauf gekommen, zu sagen, jetzt, ich möchte mal die Auslanderfahrung machen?
Ja, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen ähnlich wie es dort im Studium, oder? Du schaust ein bisschen um, was könntest du eigentlich noch ein bisschen Spannendes machen? Und ich habe jetzt militärisch nicht mehr so viel vor. Aber ich habe dann schon mitgekriegt, dass ich beim Stab, im Personellen, dass die Aufgaben bei den KFOR-Truppen, die bisher oft Berufsmilitär gemacht haben, dass die an die Miliz gehen. Und dann hat man bei uns da wirklich also halt gefragt, wer hat denn mal Lust? Und ich habe dann eigentlich gefunden, hey, das wäre doch jetzt eigentlich mal noch spannend, dass eigentlich, was du da immer gelernt hast, es ist immer nur Übungsanlage, das auch mal in einen Einsatz einzusetzen. Und dann siehst du gerade noch etwas von der Welt und wie das Militär so funktioniert, wenn es halt ernster ist. Und das hat mich einfach interessiert und dann habe ich mich dort gemeldet und dann wird man da begleitet über Trainings- und Ausbildungssequenzen. Und dann habe ich auf den Weg dort gemacht. Das ist nicht so, dass ich wie die anderen Schweizerinnen und Schweizer, die jetzt in so einem sechsmonatigen Einsatz gemacht habe, sondern habe da meinen Weg gemacht und dann auch wieder zurück gewesen. Und ich bin dann auch wieder gerne heimgekommen.
Also dann ist die Ausbildungszeit ist wahrscheinlich länger gewesen als die WK-Zeit schlussendlich.
Also die Ausbildungstage, glaube ich nicht, weil die relativ weit verteilt sind, aber die ganze Zeit, ja, die Vorbereitung ist etwa 2 Jahre gewesen. Also ja, die ist definitiv länger gewesen.
Und was ist dein Fazit von so einem Einsatz?
Also als Schweizer ist das natürlich schon ein brutaler Kontrast, wenn du im Kosovo einfach ankommst und dann kommt irgendwie mal der Erste und sagt, du hast sicher mal Handy-Mobilfunk ausstellen, weil es wird da generell alles überwacht von weiss ich wie vielen Nationen, dass man muss aufpassen, dass man nicht überall Strom hat. So Geschichten wie, wenn man keinen Strom hat, hat man auch keine Möglichkeit, das Fahrzeug zu tanken. Das heisst, sobald man nicht mehr reingeht, nimmt man Zusatztanks mit. Und dann ist ja, es ist halt ein Konfliktgebiet. Das bringt dann noch ein paar so Zusätze mit sich. Aber das Mindset, so die Sorgen, die wir haben, wenn wir uns in der Schweiz bewegen, die sind ganz, ganz weit weg. Und so die ganz elementaren Sachen, wo wir uns in der Schweiz nie drüber Gedanken machen, sind dann plötzlich relevant. Und das ist ein Kontrast, aber doch auch eine Herausforderung, wo einem auch so ein bisschen an die Grenze bringt. Einfach schon nur überlegen, habe ich das und das gedacht, was du vorher 30 Jahre lang in deinem Leben nie überlegt hast. Und dann ist es natürlich auch wieder schön zurückzukommen, einfach im Wissen, in dieser Gelassenheit zu leben. Bei uns ist alles hoher Wohlstand, völlig sicher. Du musst dir wirklich absolut keine Sorgen machen. Das ist dann schon auch wieder schön zurückzukommen. Man schätzt es dann auch wieder mehr. Das ist vielleicht auch noch so ein zusätzlicher Aspekt, den ich erlebt habe.
Und du bist ja auch noch politisch tätig. Also, was machst du eigentlich nicht?
Ich mache ganz vieles nicht.
Auch noch Gemeinderat in Riechen.
Genau.
Ja, und ich nehme an, dort auch, hast du etwas mit Finanzen zu tun?
Das stimmt, ja. Ich bin für Finanzen und Steuern verantwortlich.
Hast du denn jetzt deine Erfahrungen? Also, ich meine, du hast doch als junger Mensch schon viel gesehen und auch Verantwortung übernommen. Wie baust du das in deine politische Botschaft und deine Arbeit ein?
Vielleicht muss man da wirklich noch ein bisschen ausholen. Also so ein Exekutivamt politisch ist schon ganz anders wie vieles sonst. Es ist vielleicht am ehesten vergleichbar, wie wenn du Vereinspräsident bist von einem grossen Verein, wo alle sagen, wie wichtig das sind. Du hast zwar überall Einfluss und Möglichkeiten, aber du bist auch völlig darauf angewiesen, dass irgendwie die anderen Vorstandsmitglieder oder die dann vielleicht bei diesem Verein die Sachen vorbereiten, dass die einfach stimmen. Sicher hilft's, und das ist halt auch in meinem Werdegang schon ein paar Mal drauf angekommen, dass ich irgendwie mich schnell kann in etwas einlesen kann, dass du dann halt auch musst entscheiden. Ich meine, als Gemeinderat musst du einfach sehr viel entscheiden. Das ist sehr toll, weil du kannst die Sachen beeinflussen, aber du übernimmst auch immer die Verantwortung. Wenn du dann sagst, das Haus machen wir jetzt in dieser Vorlage eine Solaranlage, dann ist dort nachher deine drauf. Also das musst du dann schon überlegen, bevor du das machst. Und gleichzeitig ist es halt auch wirklich toll, weil es eigentlich das erste Mal in meinem Leben ist, dass mir das alles immer vorbereitet wird. Ich meine, ich bin bis jetzt eigentlich immer eher in der Position gewesen. Aber und also, ich das immer geschafft habe für die anderen. 32,
genau. Ja. Ja, aber dann bist du jetzt immer gut im Alter, um das Switch zu machen.
Ja, da bin ich dran. Das ist natürlich dann überraschend. Und wenn du, das muss ich vielleicht auch noch sagen, das ist natürlich einfach nicht ein Geschäft brauchen vorbereitet, sondern du bekommst 20 Geschäfte und die haben alle 20 Seiten. Und du hast dann vielleicht die nächste Woche die Meetings und dann erwarten alle, und das ist auch zu Recht. Und ich sage auch immer, ich lese alles, das kann man bei mir erwarten, dass das vorbereitet ist. Ich habe nicht immer alles perfekt verstanden, aber mindestens durchgelesen habe ich es. Also es fordert einem dann schon. Mhm.
Und wie viel Prozent von deinen Ressourcen geht jetzt ein bisschen von was drauf?
Ja.
Weil eigentlich ist für einen Arbeitgeber sicher nicht einfach, wenn du jetzt jemanden anstellst, der nebenan noch so viele Verpflichtungen hat.
Ja, also das ist dann durchaus habe ich auch ein Gespräch oder sicher am Anfang gesehen mit dem Arbeitgeber, wie das genau ist. Also ich habe vorher 100% geschafft, jetzt schaffe ich nur noch 80%. Das sind auch die 20%, die so vergütet sind beim Gemeinderat. Also ich bin zwei Nachmittage. An einem Nachmittag haben wir immer Plenumssitzung im Gemeinderat. Einen Nachmittag brauche ich einfach, um mit der Verwaltung zu arbeiten, die Sachen aufzuschaffen. Und dann mal einen Obenanlass, halt mal Mails am Samstag lesen, das muss schon auch noch. Also ich sage, ich investiere vielleicht etwa 35%. Im Gegengeschäft hat es natürlich für meinen Arbeitgeber schon auch Vorteile. Also mich kennt natürlich dann auch als Gemeinderat viele wichtige Leute, zum Beispiel in der Verwaltung oder in der Regierung. Und das ist dann auch wieder für meinen Job ein Vorteil, wenn ich dann die Leute schon kenne und vielleicht denen Türen mehr offen ist, weil ich schon mal Kontakt hatte. Die Assets gibt's, aber es ist auch ein Investment. Es ist klar, es ist jetzt, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass ich wirklich an mir davon säckle. Aber es ist halt so eine Verpflichtung mehr, wo, wenn der Laden brennt, dann musst du dort helfen. Das ist so.
Und was hat denn jetzt die Gemeinde Riechen für Probleme oder für Sorgen, wo du sagst, dann könnte es überhaupt davon brennen?
Ja, das ist schön, dass du das so sagst, weil wir da die Sache, glaube ich, im Gesamten nicht so schlecht machen. Für uns die grösste Diskussion ist, ob die S-Bahn, die jetzt schon das Dorf durchschneidet, eine Doppelspur wird und ob die oberirdisch oder unterirdisch wird, das bewegt das Dorf. Und da ist man auch wieder von so einer riesen Entscheidung. Und das ist jetzt halt nicht nur eine Entscheidung von, machen wir jetzt den Anlass so oder so und dann finden den Anlass Leute toll und Leute nicht, aber eine Woche später ist es vergessen. Sondern so, wie man die S-Bahn baut oder die S-Bahn durchfügt, durch ihre baut, das beeinflusst dann halt die nächsten 50, 100, 150 Jahre, wer weiss. Von dem her, dort muss man dann ganz gut analysieren und das beschäftigt das Dorf und die Politik im Moment sicher am meisten.
Aber eben so etwas musst du nicht allein entscheiden, da hast du ja dein Team und die Kommission, oder?
Absolut, und das ist auch etwas Schönes an so einem Exekutivamt. Man entscheidet zu siebt, man steht dann an und vertritt es auch zu siebt, also man ist da auch ein Team. Und so der Zusammenhalt und dass man dann halt das wirklich zusammen macht, das ist eigentlich auch etwas Schönes, also man ist nicht allein da, genau.
Jetzt, die Klimakleber haben das Thema Klima an die Öffentlichkeit gebracht. Wie fest tun jetzt umwelttechnische und Nachhaltigkeitsfragen so Entscheidungen beeinflussen? Weil das eine ist ja, dass man alle wollen, dass etwas sich verändert, aber das andere ist, dass gleich alle mit dem Auto gehen arbeiten und alle im Fähre fliegen. Es ist ja gleich nicht so, dass Wunsch und Wirklichkeit geht auseinander. Wie erlebst du das?
Das ist so, das nehme ich auch so wahr. Ich glaube, es ist aber schon in den Alltag von der Politik eingeflossen. Also beispielsweise unsere Legislaturziele in Riechen sind da relativ deutlich. Ich habe Finanzen steuern, wo auch die Liegenschaften dazugehören. Also wenn wir unsere Liegenschaften sanieren, dann ist klar, ist für mich ein riesen Augenmerk auf, wie ist die Isolation, wie ist die Energiegewinnung. Ich habe vorher das Beispiel mit der Solaranlage gemacht. Das ist absolut eingeflossen. Und das andere, was du ansprichst, ist natürlich, dass die Leute, so wie ich es wahrnehme, in der grossen Mehrheit nicht oder noch nicht bereit sind, auf die Sachen wirklich zu verzichten. Und ich bin auch gegen die Verbot, dass man sagt, du darfst das nicht mehr. Aber wieder zum Sagen, als Ökonom, das sind externe Kosten, die einfach mein E-Price sind. Also man weiss ganz genau, was eine Tonne CO2-Ausstoß kostet, respektive was es kostet, die wieder aus der Atmosphäre zu holen, mit technologischen Mitteln oder mit Bäumen, die man pflanzen kann. Darum wäre es für mich jetzt absolut klar, dass es ein Flugticketabgabe braucht, wo der Preis vom CO2, den man ausstößt, drin ist. Im Autofahren müssen wir es mal genau ausschlüsseln. So wie ich das sehe mit dem Treibstoff, ist das eigentlich schon relativ viel drin. Aber an das ist halt jetzt ein ökonomisches Prinzip. Früher haben wir das müssen lernen als Bauern, indem wir unsere Vieh immer auf die gleiche Weide gejagt haben, bis es kein Gras mehr gehabt hat. Man sich auch darauf einigen, wer wie viel kriegt. Und da werden wir uns auch müssen daran gewöhnen, dass die Kosten, die wir gegen die Umwelt verursachen, den Umweltschaden, den wir produzieren, den müssen wir zahlen.
Kosten ist eh ein gutes Wort. Es wird alles teurer. Der Strom wird teurer, die Krankenkassen werden teurer. Wie nimmst du die Bevölkerung wahr?
Ja, das ist so. Dass die Krankenkasse teurer wird, das ist ja tragisch, aber das ist eigentlich schon fast ein Normalzustand. Aber
kann ja nicht ewig so weitergehen. Weißt du, es ist ja etwas anderes, wenn du sagst, ja, pro Jahr ich gehe 10% rauf. Aber ich meine, jetzt haben wir in 2-3 Jahren haben wir Sprünge gemacht. Ich verstand das, wenn ein Familienvater mit einem Einkommen und zwei Kinder, wenn da irgendwie, da können 150 Franken Strom dazu, 250 Franken irgendetwas, dann musst du am Schluss sagen, ja, also, Das können nicht alle einfach mal 25% mehr Kosten von heute auf morgen kompensieren.
Absolut. Also ich finde es auch ein riesen Thema. Und meine Partei hat auch Initiativen zu der Krankenkassenprämie, die Kostenbremsinitiative, dass man die Kosten wirklich probiert zu senken. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, es ist schon Erfolg, wenn sie langsamer steigen. Weil dass wir immer älter werden und dass man immer noch seltenere, noch schwerere Krankheiten kann behandeln und dass das halt etwas kostet, das ist jetzt einfach einmal Fakt. Aber ich glaube, man muss sich schon Gedanken machen, das kann ja nicht sein, dass es in diesem Ausmaß immer weiter steigt. Und dann finde ich es auch richtig, wie der Kanton Basel-Stadt das macht mit den Prämienverbilligungen. Ich finde nicht amigs jeden Erhöhungsschritt ideal, aber dass grundsätzlich die Leute, die sich das nicht können oder kaum können leisten, dass die vom Staat unterstützt werden, das finde ich absolut richtig. Generell nehme ich noch die Bevölkerung so wahr, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Es gibt jetzt immer wieder auch politische Parteien, die sagen, Kaufkraft stärken und so Geschichten. Dort geht es immer nur darum, dass umverteilt wird und dass der Staat jetzt das macht dabei. Um in der langen Frist eine starke Kaufkraft zu haben, ist das Beste, was es gibt, gute Jobs. Das beste Mittel gegen arme Kinder sind Eltern mit guten Jobs. Das heisst, wir müssen uns schon auch darauf konzentrieren, dass unsere Wirtschaft frei bleibt, dass wir eine solide Wirtschaftspolitik machen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, dass die auch gut können verdienen. Und dann braucht es bei allen anderen, wie ich es vorher gesagt habe, Unterstützungsmassnahmen. Aber einfach nur umverteilen und dort die Wirtschaft abwürgen, das ist also kein Rezept.
Aber wo kannst du als Politiker selber Einfluss nehmen? Weil es in den Floskeln von allen Parteien tönt es dich wahnsinnig gut immer. Aber weißt du, wo kannst du in deinem Alltag wirklich sagen, dort mache ich etwas, wo ich das Gefühl habe, das bringt uns jetzt vorwärts?
Also ich meine das natürlich immer wieder. Die grossen Geschäfte sind ja dann die, die zur Abstimmung kommen. Also gerade bei den Gesundheitskosten. Ich habe mich sehr eingesetzt für die Fusion von unseren Spitälern. Und es ist absolut klar, dass wenn man das Kantonsspital Basel-Land und das Unispital Basel, wenn man die fusioniert hat, dass man da in den Kosten oben runtergekommen wäre. Muss aber auch akzeptieren, dass da leider das Volk in Basel-Stadt gesagt hat, das wollen wir nicht. Ein bisschen speziell finde ich es dann, wenn ausgerechnet die Parteien, die dort sehr laut für ein Nein geworben haben, jetzt mit ihren Rezept kommen für die Freikosten, aber dort, dass sie so bekämpft haben, das finde ich schade. Generell bin ich da immer für mehr Zusammenarbeit, habe auch Initiative für die Kantonsfusion unterstützt. Ich glaube, das sind schon Sachen, die viele Effekte haben. Man muss aber auch sehen, dass ich dort jetzt zum Beispiel zweimal verloren habe. Also es ist auch nicht alles immer gerade möglich und umsetzbar, wo ich nur dafür schaffe, sondern man muss es dann halt auch hinnehmen, wenn sich das Volk anders entscheidet. Und sonst in meinem Alltag gibt es natürlich ganz viele kleine Sachen, oder? Ich meine, wenn der Bau verantwortlich ist in Riechen, dann jedes Gebäude, das gebaut wird, oder, ist irgendwann mal über meinen Tisch oder habe ich mich mitentscheiden. Jedes Budget, das verabschiedet wird, kommt natürlich von mir. Aber das sind natürlich dann auch nicht die Sachen, die die Riechmerinnen und Riechmer besonders wahrnehmen. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen meine Rolle. Wenn du die Finanzen und Steuern dort hast, wenn es die Leute nicht allzu fest mitkriegen, dann ist es schon mal nicht so schlecht.
Aber man kann schon sagen, ein Riechen ist ja eigentlich eine reiche Gemeinde, oder?
Ja, verglichen mit vielen anderen auf jeden Fall, ja.
Hast du mehr oder weniger Verantwortung? Oder wenn es eigentlich ja schon läuft, ist es dann einfacher, am Laufen zu behalten?
Also was sicher so ist, ist, dass du hast einfach als Politik schon viel mehr Möglichkeiten, wenn du in einer Gemeinde oder in einem Kanton wirkst, wo finanziell gut dasteht. Du kannst dir Gedanken machen darüber, wenn wir uns das leisten oder nicht. Ich habe ja auch mit anderen Gemeinden zu tun, die die Mittel einfach nicht haben. Da sind die Diskussionen relativ schnell fertig. Das gibt's einfach nicht. Irgendein Kulturprogramm gibt's nicht. Ausbau von Kindertagesstätten, auch wenn es gesetzliche Pflicht wäre in einigen Kantonen, gibt's nicht. Ausbau vom ÖV, müssen sie gar nicht gerade denken, viel zu teuer. Wir können uns auch nicht alles einfach leisten, was irgendjemand wünscht. Aber wir können uns immer wieder Gedanken darüber machen, wenn wir uns das leisten, vielleicht so und so, die Politik kann bei uns Wünsche anbringen, und hat die Möglichkeit, etwas zu beeinflussen. Von dem her glaube ich schon, dass es schöner ist, in so einer Gemeinde politisch aktiv zu sein. Meine Rolle ist es dann, mich schon darauf hinzuweisen, dass man dann vielleicht nicht alles gleichzeitig und ein bisschen das Wünschbare vom Nötigen muss trennen. Und dann mache ich mich vielleicht manchmal unbeliebt, aber das gehört halt dort einfach auch zu meiner Rolle.
Dann schauen wir noch ein bisschen in Zukunft. Was hast du politisch für Ambitionen?
Also jetzt gerade läuft der Nationalratswahlkampf. Ich bin auf der Liste von der Mitte Basel-Stadt und kämpfe um einen Nationalratssitz. Es wäre natürlich phänomenal, wenn unsere Partei einen Sitz gewinnen könnte. glaube jetzt nicht, dass ich dann zuvorderst wäre auf der Liste und auch würde holen, aber es wäre als Partei für uns wäre das natürlich etwas Tolles und dafür engagiere ich mich auch sehr gern.
Aber also könntest du noch, wenn jetzt müsstest du unterscheiden oder entscheiden, Wirtschaft oder Politik oder noch etwas anderes, woher zieht es dich oder lässt es noch offen?
Also ich glaube schon viel eher in der Wirtschaft. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass man da seine Karriere in der Wirtschaft macht. Und ich mache da in der Miliz gern das politische Amt, das gefällt mir auch. Aber Politik irgendwie jetzt so als Weg sehen oder als, manche sehen ja das als Beruf, das finde ich völlig falsch. Wir sind in einem Milizsystem. Das ist toll, wenn sich die Leute aus der Wirtschaft engagieren. Aber die sollen dann auch in der Wirtschaft noch bleiben dabei.
Denn jetzt bist du bei der HKBB, hast schon viel Erfahrung, ein gutes Netzwerk geknüpft. Du bist erst leicht über 30. Wo, wenn du jetzt einen Traumjob dürftest definieren, musst du kein Brand nennen, aber einfach so in welche Richtung, dass es geht. Wo willst du denn sein mit 50?
Das ist jetzt wirklich noch recht weit entfernt.
Ist gut schneller, als das.
Okay, nehme ich auf. Also ich glaube, was ich bei mir gesehen habe, ist, dass ich wirklich eher so ein bisschen Generalist bin, der lieber über viele Sachen drüber schaut, sich durchaus auch einliest, auch entscheiden tue ich gern an so einer Position ist, als dass ich ein Fachspezialist werde, wo sich tagelang in Dossiers reingeknüllt und einzelne Zahlen nachschaut. Ich glaube, das würde ich eher nicht, das würde ich mich eher nicht sehen, wenn ich 50 bin.
Dann vielleicht noch ein bisschen die private Seite. Bist du liiert?
Ja, also ich habe Freundin, sie studiert momentan noch in Berlin, Chemie.
Kommt in dann, Berlin studiert?
Genau, also sie kommt von da, aber also jetzt gerade ist sie zum Beispiel da, weil in Deutschland Semester erst Mitte Oktober anfängt. Genau, nein, aber sie studiert jetzt noch ein Jahr in Berlin und kommt wieder zurück und macht dann in Basel den Master fertig, das war der Plan, genau.
Und wo hast du sie denn kennengelernt?
Lustigerweise über die Politik, sie hat einmal für die Partei geschafft.
Und jetzt bist du auch vom März Berlin?
Ja, also wir machen es eigentlich so, ich gehe etwa ein Wochenende im Monat, wenn das Semester ist, auf Berlin, sie kommt etwa ein Wochenende im Monat zurück. Also ich habe schon Berlin sehr gut kennen und schätzen gelernt. Übrigens tolle Zugverbindung, kannst von Basel aus direkt mit dem IC auf Berlin fahren, was eigentlich noch lässig ist. Und ich bin bis jetzt jedes Mal angekommen, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich bin schon zu spät angekommen und schon alle möglichen Turbulenzen erlebt, aber immer angekommen.
Schlusswort von dir. Was wünschst du für die Region Basel? Was wünschst du für die Zukunft?
Für die Region Basel, weil wir jetzt so viel bei Politik gewesen sind, wünsche ich mir, dass wir echt vorwärts machen in der Umsetzung von unseren grossen Zielen, Herzstück, also richtige S-Bahn, dass wir den Rheintunnel bauen, dass wir wieder so eine Wohlstandsentwicklung, auch so eine Aufbruchstimmung können entwickeln und dass man die in der Schweiz auch so wahrnimmt, auch wenn wir jetzt wieder einen Nationalrat dann werden weniger haben in der Region, dass wir so eine Aufbruchstimmung können entwickeln in der Region, wo wir jetzt sagen, so, und jetzt machen wir vorwärts für die nächsten Jahrzehnte. Das fände ich sehr toll.
Patrick Huber, danke schon vielmals fürs Gespräch und für den Einblick in dein Leben.
Sehr gern, danke.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.